Willkommen bei Marketer Talk, dem Podcast der Marketingbörse. Hier erwarten euch spannende Gesprächsrunden und Interviews mit Experten aus der Marketingszene. Heute spreche ich mit Ben Ellermann, er ist Managing Partner der Mu Group. Ben, danke, dass du dir die Zeit nimmst.
Ich freue mich, Thorsten. Schön, da zu sein.
Jetzt musst du mir erstmal erklären, also mir nicht, aber unseren Hörerinnen und Zuhörern, was die Mu Group genau macht.
Consulting, Technology und Solutions für Customer Service, Sales und Marketing. Das ist so die Klammer. Wir haben in Summe 50 Leistungsmodule, die wir anbieten. Ich sage mal ein bisschen lapidar, alles, was zwischen einer Marke und einem Mensch passiert, macht Mu. Und aus der Historie haben wir einen sehr, sehr starken Fokus auf dem Thema Customer Service.
Und das, worüber wir heute reden, ist schwerpunktmäßig KI-Einsatz, wobei ich da jetzt wieder das Ding ein bisschen öffnen würde und sagen würde, in allen Bereichen der Unternehmenskommunikation, des Marketing und so weiter, das ist das, was mich im Moment brennend interessiert, wo entwickelt sich da was? Wo seid ihr da? Was sind da im Moment Projekte, die ihr habt im Bereich KI-Einsatz in Unternehmen, wo ihr Dinge umsetzt oder plant umzusetzen?
Ja, also querschnittlich beschäftigt uns das natürlich, wie, glaube ich, so ziemlich jedes Unternehmen und auch jeden Dienstleister in Deutschland gerade an allen Ecken und Enden. Wir sind aber tatsächlich auch in vielerlei Hinsicht Pioniere in der Leistungserbringung. Also wir gehören zu den größten Conversational AI Agenturen in Deutschland, haben da ein Team von ja, je nachdem, wie man das so rechnet, zwischen 20 und 30 Mitarbeitenden, die vor allem im Enterprise-Bereich Phone Agents und Chat Agents realisieren und das auch ja schon zu einer Zeit vor ChatGPT, muss man sagen, weil damals noch mit einem etwas anderen technischen Paradigma, da hat man gerne von Bots gesprochen, jetzt sprechen wir häufig von Agents, weil wir ein bisschen wirkungsmächtiger unterwegs sind. Aber das ist eben ein tatsächlich inzwischen sehr, sehr großer Teil der Mu Group. Davon oder daneben stehen sind natürlich angrenzende Themen, also schwerpunktmäßig im Kundenservice, was Agent Assist beispielsweise angeht, also Hilfsmechanismen für Agenten, um schneller auf Wissen zuzugreifen, um schneller Einblicke in Kundenakten, in Anführungszeichen, im CRM zu bekommen, Next Best Action.
Wir kommen gleich nochmal auf dieses große Thema und für euch auch ganz, ganz wichtige Thema. Wir gleich, nachdem wir die unwichtigen Kleinigkeiten abgehakt haben. Das heißt, ich stelle es mal die umgekehrte Frage. Was außer eurer Kernkompetenz gibt es noch, wo ihr schon so mal reingeschnuppert habt im Bereich AI-Einsatz oder wo ihr gesagt habt, da probieren wir mal das aus und dieses aus?
Also ich glaube, fast jeder unserer Mitarbeitenden nutzt natürlich für seine ganz individuellen Tätigkeiten gerade bereits Agenten in einem nach wie vor experimentellen Setup. Ne? Genau wie ich das als Verbraucher nutze, nutze ich das eben auch als Mitarbeiter, um Erfahrungen zu sammeln in der Zusammenfassung und Übersetzung von Texten in der Erstellung von Slides.
Bevor du weiterredest, Agenten, also Agentive AI ist ja nochmal ein Zacken schärfer. Also im Moment weiß ich, dass jeder die KI-Systeme, meistens ChatGPT, aber auch Perplexity oder Gemini oder wen auch immer, oder Grok kann es auch ganz gut. Und gerade habe ich mit Manus bestimmte Fragen, die beantworte ich nur mit Manus. Also da gibt es 100.000, also nicht 100.000, aber gibt es mindestens 10 und die sind gut. Aber du redest jetzt explizit von Agenten, also von einer Aneinanderreihung von Prozessen, die dann von Agenten eigenständig erledigt werden? Oder wie benutzt du den Begriff Agenten?
Nee, einverstanden. Also in diesem Fall bezog ich mich gerade tatsächlich auf die, nennen wir es auf die Large Language Models von Großanbietern. Wir sind da vor allem im Microsoft Kosmos jetzt unterwegs, was unsere Arbeitsplatzinfrastruktur angeht, damit das alles datenschutzkonform passiert. Also dann hauptsächlich ChatGPT, Wire, Azure. Aber das Thema Agenten spielt natürlich für uns dann auch an anderer Stelle.
So, das wäre nämlich jetzt meine Anschlussfrage. Wie siehst du den Bereich Agentive AI und wo genau siehst du Anwendungsfelder oder gibt es bereits Unternehmen, wo ihr eben Agenten eingesetzt habt, um komplexere Prozesse dann eben plus minus, also autonom sollte man nie machen, aber plus minus autonom weitgehend dann von Agenten übernehmen zu lassen. Ja.
Also erstmal glaube ich, dass der Begriff Agenten, deswegen habe ich hier...
Muss man aufpassen, weil im Customer Service Agenten ist wieder was ganz anderes und in Geheimdienstkreisen sowieso, ja genau, den Begriff, der ist erläuterungsbedürftig. Also Agentive AI oder KI-Agenten, so wie ich ihn jetzt verstehe, sind autonome Systeme, die eben unter Nutzung von möglicherweise auch verschiedenen LLMs bestimmte Aufgaben erledigen. Und noch weiter wahrscheinlich. Du korrigierst mich jetzt einfach mal. Meine halbe.
Also ich glaube tatsächlich, dass diese definitorisch ist das eh nicht ganz sauber. Ne? Also wo kommt das her? Der Agent, die Agentur. Es geht ja immer darum, dass man jemandem einen Handlungsspielraum einräumt. Ne? Und einem Roboter, einem Bot, gebe ich diesen Handlungsspielraum im Prinzip nicht. Ja, und ich glaube, der Begriff wird gerade verhältnismäßig inflationär verwendet. Wenn wir
absolut
Customer Service Prozess halt irgendwie unterwegs sind, dann haben wir den Agent an der Kundenschnittstelle, der beispielsweise für einem Kunden ein Anliegen beauskunftet, der ihn routet, der aber auch in der Lage ist, einen Verkaufsprozess durchzuführen, einen Schaden zu melden bei der Versicherung, meine Adressen zu ändern und so weiter und so fort. Ja, und das ist von tatsächlich, da sprechen wir heute von Agents, da haben wir früher von Bots gesprochen, weil wir eben früher in einem sehr, sehr engen Korsett unterwegs waren, sehr regelbasiert unterwegs waren, AI nur als Hilfsmittel genommen haben und wir eben jetzt wirklich Large Language Model basiert sehr, sehr flexibel in diesen Dialogen sind. Was heißt das ganz konkret? Ich nehme mal ein Beispiel, was wir alle, glaube ich, jeden Tag erleben. Wenn ich früher eine Terminbuchung durchgeführt habe, regelbasiert, dann konnte ich mich da nicht so wirklich natürlich sprachlich verhalten. Wenn ich da sowas gesagt habe wie, ich kann immer Donnerstagnachmittags die nächsten zwei Wochen nicht und Mittwoch sowieso nicht, also so wie mir das gerade als Verbraucher in den Sinn kommt, dann hätte früher ein regelbasierter Bot-Mechanismus die Grätsche gemacht und heute sind wir eben in der Lage, das genau so zu verarbeiten und das funktioniert dann. Und deswegen ist für mich diese Differenzierung Bot-Agent gerade so.
Okay, Ben, ich habe das Gefühl, wir switchen immer wieder in euren Kernkompetenzbereich Customer Service und das ist auch absolut okay, aber dann machen wir es jetzt. Also gibt's noch etwas außerhalb von Customer? Also ich meinte jetzt auch die Prozesse mit Agents, die Prozesse im Unternehmen, weil das ist ja ein wahnsinniges Potenzial, wo es unternehmensinterne Prozesse gibt, die im Moment von qualifizierten Mitarbeitern übernommen werden. Und diese Prozesse, wie gesagt, nicht Kundenprozesse, sondern interne Prozesse, wie hier Arbeit organisiert wird, wie Arbeit erledigt wird und so weiter. Und da gibt's ja schon eine ziemliche, Veränderung, die da auch schon kommt.
Wissensmanagement ist querschnittlich ein riesengroßes Thema. Wir wissen, dass wir organisiert haben in Confluence-Wikis. Jetzt eben auch über einen Agent verfügbar zu machen, schnell verfügbar zu machen, individuelle Fragen zu beantworten für jeden Mitarbeitenden, seien es wirklich banale interne Fragen, also Richtung HR, Richtung Arbeitsplatzinfrastruktur und Co., aber auch kundenprojektspezifische Fragen. Im BPO-Bereich bei uns beispielsweise, aber auch für die Softwareentwickler Richtung Projektdokumentation. Also das findet überall statt. Wenn ich jetzt an das Thema Grafik und Videoproduktion denke, würde ich lügen, wenn ich sagen würde, wir haben da jetzt schon den Heiligen Gral entdeckt, aber das ist für uns natürlich gerade ein Feld, was wir uns super intensiv angucken, viel, viel experimentieren und wo wir auch davon ausgehen, dass das unser Wirken massiv verändern wird in nächster Zeit.
Mhm. Du sagst gerade Wissensmanagement, das halte ich für einen extrem wichtigen Punkt. Das heißt also, wenn Siemens wüsste, was Siemens weiß. Und was sind da dein, was ist dein Kenntnisstand als Quellen dieses Wissen? Also wie komme ich an möglichst viel Wissen über mein eigenes Unternehmen, um mein eigenes LLM zu trainieren?
Man trainiert ja gar nicht das LLM, sondern man stellt es dem LLM bereit. Das ist, glaube ich, die ganz richtige Unterscheidung, ne, über RUG-Prozesse. Also es ist schon wichtig, dass das Wissen kuratiert ist. Also wir haben gute Erfahrungen damit gemacht, wirklich mit Wikis zu arbeiten. Also ich habe das Confluence-Wiki ja gerade schon genannt. Das ist bei uns für, ich würde mal sagen, 70-80% des Wissens, was hier generiert wird, eigentlich immer so die Quelle, ja, und darauf
auch. Also ihr habt ein, gleich nur zum Verständnis, ihr habt ein Unternehmenswiki, in dem schon seit Jahren, Jahrzehnten Mitarbeitende Informationen reinstellen und damit füttert ihr die KI.
Genau, und wenn wir sagen, Mitarbeitende Informationen reinstellen, also das ist schon auch ein Stück weit strukturiert. Also so dieser ganz, ich sag mal, unguided Crowd-Prozess eines Wikis, wie man ihn manchmal vor Augen hat, der ist es nicht. Also es gibt schon da auch viele Bereiche, die dann von einzelnen Experten oder Expertengruppen befüllt werden. Wir machen da drin, wie gesagt, von der Projektdokumentation über das ganze Thema Arbeitsplatz, Infrastruktur, interne Prozesse, das ist alles da drin strukturiert. Und ein ganz wichtiger Punkt, der jetzt natürlich aufkommt, wenn man da einen Agenten draufsetzt, der das als Wissensquelle nutzt und das zugänglich macht, ist natürlich auch das Thema Zugriffsrechte. Weil natürlich hier nicht jeder Mitarbeitende im Unternehmen gleichermaßen auf alle Informationen dieses Wikis zugreifen kann. Deswegen ist es ja nicht ganz so trivial, sowas zu organisieren. Aber man hat natürlich einen riesengroßen Hebel, weil, du hast das gerade schon impliziert, ja, also da, wir reden da über Wissen, was Jahre und Jahrzehnte angehäuft wurde. Das ist manchmal einfach sehr, sehr schlecht durchforstbar und man muss es dann ja auch convenient hinbekommen, ne? Also es ist manchmal schon zu viel, wenn man in einem Confluence dann die Suche benutzen muss und das erst noch aufmacht. Wir experimentieren da gerade viel mit Microsoft Teams, ja, was für uns wirklich so die Arbeitsplatzinfrastruktur schlechthin ist. Ja, da halten wir uns sehr, sehr viel auf, weil bei uns auch viel remote gearbeitet wird. Und wir haben im Prinzip jetzt Agenten in Teams integriert, die dann auf dieses Confluence-Wissen zugreifen.
Wie weit nutzt ihr die Teams-Protokolle dann auch, um die Wissensdatenbank oder das Wissen weiter anzureichern? Denn das Gespräch, so wie jetzt ein Gespräch zwischen uns, ist ja auch eine Technik, um im Dialog mit Frage-Antwort dann Wissen zu erzeugen.
Machen wir in dem Prozess jetzt momentan nicht und halte ich ehrlicherweise auch für gefährlich, weil dann keine Governance da wäre. Also bei dem Wiki würde ich halt sagen, es gibt eben bestimmte Prozesse, da ist klar geregelt, wer sie bearbeitet. Da kann jeder Mitarbeiter einen Kommentar und eine Frage dran machen, aber da würden, also da haben nicht alle Mitarbeiter auch die Möglichkeit, wirklich diese Inhalte zu ändern. Und mein Anspruch wäre schon zu sagen, dass bei diesen Prozessen gewährleistet sein muss, dass der Agent, der auf dieses Wissen zugreift, kein Blödsinn bei der Übersetzung dieses Wissens von der Wissensquelle an die individuelle Frage des Nutzers sozusagen zu machen. Ja, und wenn sich jetzt zwei Mitarbeitende unterhalten oder 10 in einem Teams-Chat das wird dann sozusagen so unsupervised einfach mal so übernommen von einem Agent, der darauf zugreifen kann, da könnten da sehr, sehr abenteuerliche Konstellationen bei rauskommen. Davon würde ich, glaube ich, gerade absehen wollen, ja.
Ja, ich bezog mich jetzt auch eher auf so eine Technik, die ich jetzt hier anwende. Ich stelle dumme Fragen und ich weiß, dass du eine Reihe von Antworten hast. Ich freue mich auf deine Antworten. Und diese Technik, der Fragetechnik und der Antworten, dann eben zu transkribieren und automatisieren. Und natürlich gucke ich da nochmal drüber, ob deine Antworten auch so sind, dass ich sie ins System einfüttern will. Also es trägt natürlich jemand die Verantwortung für diese Inhalte. Das ist gar keine Frage. Das muss immer drauf sein.
Also das wäre dann ja wieder Supervised, ne, wenn man sagt, es ist da jemand, der das Wissen vorher überprüft, aber das wäre der Prozess, den ich da draufsetzen, müsste, wo dann ja auch die Frage an eine gewisse Privatsphäre nochmal zu klären wäre, ne? Also wenn es jetzt ein 1:1 Chat zwischen zwei Mitarbeitenden ist, dann hätten wir gerade gar keinen Zugriff drauf, versus wenn das jetzt ein Teams ist, wo das komplette Unternehmen drauf zugreifen kann und in diesem Teams gibt es ein Thread, dann entsteht natürlich Wissen. Mein Prozess wäre da, bis auf Weiteres halt erstmal zu sagen, dann nimmt man eben dieses Wissen und überführt das im Zweifel wiederum mit AI-Unterstützung in das Confluence und greift dann mit dem Agenten wieder darauf zu.
Okay. Was hältst du davon? Ich arbeite ja den ganzen Tag im Prinzip in einem Browser und recherchiere dort und gucke dort und mache dort. Was hältst du davon, wenn du, um rauszufinden, woran arbeitet mein Unternehmen gerade, sagst, wir nutzen auch dieses Wissen über die, also vorausgesetzt, datenschutzrechtlich geht das, wir nutzen auch dieses Wissen, um so ein bisschen zu sehen, was läuft im Moment bei uns im Unternehmen so.
Ja, also es ist eine Frage der Aggregation, würde ich sagen. Ne? Also betrifft das alle Websites, die man besucht? Was kann ich daraus ableiten? Betrifft es nur die besuchten Websites oder auch sozusagen die Besuchszeit und vielleicht die Inhalte, die ich dann mit Web-Applikationen, die ja auch zu Websites gehören, da einpflege? Also da müsste man ein bisschen tiefer einsteigen und ich glaube, das hätte halt auf jeden Fall das Potenzial bei großen Organisationen, also einerseits ein bisschen overwhelming zu produzieren und auf der anderen Seite vielleicht auch so den ein oder anderen Freakout-Effekt. Also ich kann mir das schon vorstellen, dass da Musik drin ist, das zu tun. Aber ich glaube, es ist gar nicht so einfach, das so zu managen.
Ja, das ist klar. Also das kann natürlich noch enorme Herausforderungen sind. Was hätten wir noch als Informationsquellen, um das unternehmensinterne Wissen sozusagen verfügbar zu machen oder in ein System für ein System verfügbar zu machen?
Es gibt ja noch diese wunderbaren Assistenten, die sich jetzt immer in Teams-Calls beispielsweise einwählen. Also Gong ist da so ein gern gesehener Player. Ich kann das ja auch über den Copilot machen und dann auch anfangen, Videokonferenzen, die wir den ganzen Tag führen, irgendwie zusammenzufassen und zu aggregieren. Auch da würde ich sagen, das betrifft meistens einen sehr, sehr spezifischen Kontext und das sollte dann, wenn man das wirklich in ein Wissensmanagement übernehmen möchte, wirklich nochmal geprüft werden, weil also bei aller Faszination dafür, wie gut das inzwischen schon funktioniert, gibt es dann doch eben regelmäßig noch vorausgesetztes Kontextwissen, was nicht gegeben ist. Was jetzt, wenn ich das nicht irgendwie habe und im Nachgang nochmal einmal kontextualisiere, merkwürdig wirkt. Plus, ich habe dann natürlich nochmal mehr diese Fragestellung, für welchen Empfängerkreis ist das halt eigentlich.
Ja.
Das ist natürlich nochmal ein riesen wertvoller Pool. Dazu vielleicht noch ein Aspekt. Ich beobachte in letzter Zeit auch, dass das eine quirlige Diskussion auch ist. Ich bin ja nun mal in sehr, sehr vielen Kundenterminen und manchmal auch noch mit Technologiepartnern und manchmal bringen dann die Technologiepartner ihre eigene Technologie noch mal mit, die so mitschreibt, so Note-Taker. Und da kommt man jetzt manchmal an den Punkt, dass man diskutiert, ist das okay, wenn ich den mitlaufen lasse? Und
das wird spannend, gell? Also was da jetzt auf uns zukommt an Dingen, wo du es entweder weißt oder noch schlimmer, du weißt es gar nicht. Wenn irgendjemand irgendeine Brille aufhat, man weiß ja nie, was da heutzutage so drin ist.
Ja, ich saß tatsächlich neulich auch in einem großen Pitch, wo dann ein Mitarbeiter von einem Partner von uns gesagt hat, ich finde es cool, dass er das gemacht hat, aber er hat gefragt, ob er sein Handy auf den Tisch legen darf und das Meeting, das war in diesem Fall vor Ort, ja, ein 20-Personen-Meeting, anderthalb Stunden, wie gesagt, ein Pitch, Und er wollte das sozusagen damit aufnehmen, weil die das dann im Nachgang sales-seitig analysieren. Und also der Wunsch ist natürlich klar und ich finde die Ergebnisse auch faszinierend, aber in dem Fall ging dann halt erstmal eine dreiminütige Diskussion los, auch mit den Mitarbeitern von Einkauf und Co., die darüber diskutiert haben, hey, dürfen wir das überhaupt? Ja, ist das mit Blick auf Datenschutz, personenbezogene Daten, das kann ja wirklich. Es können ja viele Diskussionen in so einem Meeting stattfinden. Das kann ich ja im Vorfeld überhaupt nicht antizipieren. Wer übernimmt dafür die Verantwortung? Wo wird das verarbeitet? Wie wird sowas halt geprüft? Also super spannend, aber auch durchaus gerade im wunderschönen Deutschland mit Vorsicht zu genießen.
Genau. So, jetzt kommen wir zu deinem Lieblingsthema, Customer Service. Übrigens auch mein Lieblingsthema, denn ich war natürlich in Berlin auf der Callcenter World und habe da mal so ein bisschen rumgehört und so weiter. Und mein Eindruck war, es gibt da im Moment eine ziemliche Divide, also eine ziemliche Trennung, so ähnlich wie in den 90er Jahren, wo die einen begriffen haben, boah, da kommt das Internet, das ist ja ganz tolle Sache und so weiter, und dann kann man das und das und das. Und die anderen haben so getan, als ob Papier absolut ausreichend ist und eigentlich dieses komische Internet, also das ist vielleicht irgendwann mal was, aber da, also so kam es mir ein bisschen vor. Das heißt also, meine ganz konkrete Frage, erstmal eine ganz allgemeine Frage, was ist deine Einschätzung der Branche? Wie viel reden davon, ja, KI, ganz wichtig, da kommt was auf uns zu, und wie viele sind wirklich ernsthaft dran, dass ihnen klar ist, in der Callcenter-Branche, dass es ihnen klar ist, die Zeiten sind gezählt, also es ist angezählt, ja, und das K.O. ist sichtbar. Es gibt keinen Printkatalog mehr und ich war auf Konferenzen, auf Versandhandelskonferenzen, wo man sich das gar nicht vorstellen konnte, dass jemals der in den 50er Jahren etablierte Versandhauskatalog, wo die Familie sich gefreut hat, wo Briefkästen waren, da stand IKEA darf selbstverständlich seinen, Gott, wie hieß das Ding, ausliefern und so weiter. Diese Menschen konnten sich nicht vorstellen, dass es irgendwann einen Zeitpunkt gibt, wo es das nicht mehr gibt.
Ich glaube, dass ich finde die Analogie sehr cool. Ich glaube auch, dass sie ein bisschen radikal deswegen ist, weil ich der festen Überzeugung bin, dass Customer Service eher relevanter als irrelevanter wird. Also ich glaube nicht, dass die AI-Ifizierung, nenne ich es jetzt mal, den Customer Service auslöschen wird, weil im Gegensatz zum Marketing ist Customer Service ja immer transaktional. Und ich glaube, dass wir zukünftig mit den AI-Agents eher mehr Transaktionalität und mehr Dialog.
Absolut. Also das will ich da natürlich selbstverständlich viel, viel mehr. Keine Frage.
Und das wird sich, das wird natürlich dazu führen, dass sich der Customer Service maßgeblich verändert. Und in der Tat, da gibt es die progressiven Player, die da vorne wegrennen. Wir haben da ja einige wirklich tolle Pioniere, die auch schon mit dem alten technischen Paradigma, also Rule-Based und NLU gearbeitet haben und jetzt auch super vorne weggelaufen sind, als die ersten Gen-AI-Native-Möglichkeiten da waren. Ich habe gerade vorletzte Woche noch auf einer Konferenz genau zu dem Thema gepanelt mit HSE und Deutsche Glasfaser. Das war eine sehr, sehr spannende Diskussion tatsächlich. Und natürlich gibt's auch eine Menge Organisationen, die sagen, wir beobachten, wir machen vielleicht den einen oder anderen Test, und dann gibt's auch ein paar, die das gerade eher ablehnen. Aber mein Eindruck ist schon, dass die Branche begriffen hat, dass man das eigentlich nicht mehr aussitzen kann. Du hast natürlich immer diese Diskussion, was kostet's, was bringt's, um es mal lapidar zu sagen. Und die halte ich für sehr, sehr relevant und auch meistens falsch geführt, weil wir immer dazu neigen zu sagen, also es gibt eigentlich nur zwei Motive, warum ich das sozusagen nutze, ne? Das eine ist, um meine Customer Experience zu verbessern, und das andere ist, um Kosten sozusagen einzusparen. Ja, das sind so die beiden Zielsetzungen. Man könnte jetzt spitzfindig sagen, der dritte Grund ist, um uns auf den demografischen Wandel und den Mangel an verfügbaren Human Agents halt vorzubereiten. Aber das zahlt auch wieder auf diese beiden übergeordneten Motivationen letzten Endes ein.
Warte mal, gleich eins habe ich nicht verstanden. Ja. Wieso Mangel an Agents? Wo meine Agents sitzen, das ist egal. Und es gibt noch genug Regionen auf der Welt, wo es, also ich komme gerade vorletzte Nacht aus einem Land, wo es sehr viele Callcenter gibt und wo es sehr, sehr viele Menschen gibt, die sich gar nicht vorstellen können, wie die Arbeitsmarktsituation hier ist. Weil die aus Umgebungen kommen, da wirst du noch eine ganze Weile genug rekrutieren können.
Das ist definitiv so. Da ist dann immer wieder die Frage, passiert ja super viel, ne? Auch damit AI mit Real-Time Translation überhaupt zu ermöglichen, dass wir dann hier in der Landessprache sozusagen arbeiten können. Das funktioniert immer besser. Trotzdem hast du dann häufig kulturelle Schwierigkeiten. Ne? Wir beobachten da, dass gerade so dieses Thema Sprichworte zu verstehen dann ja kein Thema ist, was man nur mit einer rein übersetzenden AI nach vorne treiben kann.
Ja.
Außerdem hast du dann da auch Workforce plus AI plus internationale Verbindungen, die qualitativ nicht so hochwertig ist. Also ich glaube, Offshoring und Nearshoring in internationalen Contact-Center-Strukturen verändert sich gerade maßgeblich. Und wir stellen uns eigentlich darauf ein, dass dieses Konstrukt, ich bin ein Brand, ich habe hier meine Kundenservice-Interaktionen, die ich heute manage, ich habe eine Vision, wo ich morgen hingehe, es werden vielleicht sogar noch viel, viel mehr Interaktionen, die ich abbilden möchte, ich habe AI-Agents, ich habe meine On-Site-Agents und ich habe Off- und Nearshore. Das wird sich halt maßgeblich verändern durch ganz neue Mechanismen. Wir gehen davon aus, dass wir ganz viel Volumen und repetitive Tätigkeiten rausnehmen werden, dass wir ganz viel hochqualitative Themen im Bereich Beschwerdemanagement, im Bereich VIP-Betreuung, im Bereich Cert Level on-site machen werden und dann wirst du wiederum auch noch viele Offshore- und Nearshore-Agenten haben in einigen Konstellationen, die du einfach für Themen einsetzt, die irgendwo dazwischen liegen oder weil du halt sagst, im Sales funktioniert das mit den Agenten noch besser. Outbound ist gerade ja auch, ich komme jetzt total in Schwafel, aber Outbound ist ja gerade auch ein Thema, was ich...
Oh Gott, nee, Outbound mag ich gar nicht, also da rede ich gar nicht genug. Lass uns mal beim netten Thema Inbound bleiben. Also ich habe ein Anliegen und im Moment werde ich einen Teufel tun, zum Telefonhörer zu greifen, weil ich genau weiß, was auf mich zukommt, nämlich Inkompetenz geballt beziehungsweise Warteschleifen geballt. Ich übertreibe mal ein bisschen und das wird in Zukunft anders. Ich gehe ran und dann begrüßt mich sofort ein kompetenter AI-Agent, der eine sympathische Stimme hat, der im optimalen Fall meine Nummer kennt und weiß, mit was für einer Tonalität ich gerne rede und wie jemand anders gerne rede. Das kriegen wir alles hin. Mein einziges Problem ist, versteht er meine Frage? Wenn ja, wie schnell? Und wie schnell kann er antworten? Weil ich bin ein sehr ungeduldiger Mensch und die Latenzzeit ist im Moment mir zu hoch. Wie seht ihr dieses Problem der Geschwindigkeit der Kommunikation?
Ja, das ist tatsächlich eins der Themen, mit denen ich mich gerade fast täglich auseinandersetze. Wir arbeiten hauptsächlich, das ist bekannt, mit Paloa-Technologie. Das ist ein deutsches Unicorn, mit dem wir schon seit vielen Jahren zusammenarbeiten und die sind eben auf die Telefonie spezialisiert und darauf spezialisiert, diese Latenzen so gering wie möglich zu halten und das ist inzwischen auf einem sehr, sehr guten Niveau tatsächlich. Ja, das ist aber technisch sehr, sehr schwierig, das hinzustellen und wir kommen jetzt gerade in eine Diskussion mit vielen Unternehmen, wo die Überlegung besteht, eigene LLMs zu verwenden, was man natürlich tun kann. Ja, also viele IT-Organisationen bauen gerade für ihre Organisation eigene LLMs auf. Und da ist die Frage, welche Aufgabe haben diese LLMs und wie ist die Architektur der Zusammenarbeit mit Plattformen, die Agenten an der Kundenschnittstelle umsetzen? Und meine Meinung dazu gerade ist, dass man es sich sehr, sehr gut überlegen sollte als Organisation, ja, selber ein LLM zu bauen, was dann die Aufgabe hat, Dialog an der Kundenschnittstelle zu führen, wenn ich einen telefonischen Kontakt mache. Das kann ich in der E-Mail machen, ja, das kann ich in asynchronen Kanälen machen, wo Geschwindigkeit kein Thema spielt, aber wenn ich wirklich diese fast Zero Latency halt haben möchte, dann ist das so schwierig, das bereitzustellen, das vor allem robust bereitzustellen und nicht diese Peaks zu haben, die wir regelmäßig erleben, dass ich da eher davon ausgehen sollte, ich habe eine Technologie wie Parloa, wo dann der Parloa Agent sozusagen mit einem Agent von meinem LLM spricht und dieses Wissen abholt, ja, oder wo ich mein Wissen rein injiziere oder wo ich via Model Context Protocol oder API auf Unternehmensdaten zugreifen kann.
Machen wir langsam, das war mir jetzt ein bisschen zu schnell. Also der Parloa Agent, der nimmt meinen Call entgegen und der übersetzt ihn in ein, welches Protokoll hast du gerade genannt?
Nein, also du sprichst mit dem Parloa Agent. Der
Parloa
Agent ist sozusagen dein Gesprächspartner.
Ja, genau.
Also, wenn es jetzt inhaltlich Informationen gibt, die dieser Agent für das Gespräch braucht, dann gibt es verschiedene Mechanismen, die man bedienen kann, dass erstmal das Wissen, was man dem Agent im Vorfeld bereitgestellt hat, das kann man natürlich auch per API regelmäßig aktualisieren, damit man das jetzt, wenn sich's im Unternehmen verändert, da nicht manuell rüberklimpern muss. Dann gibt es APIs zu datenführenden Systemen, also sowas wie ein CRM-System, wo ich eben weiß, dass Thorsten Schwarz gerne weiße T-Shirts trägt und eine grüne Brille. Und dann gibt es eben diese neuen Formen von, ich nenne es mal AI-Konnektivität. Da ist gerade sehr virulent das Model Context Protocol, kurz MCP, von Anthropic. Das kann man sich sehr, sehr ähnlich vorstellen wie eine API letzten Endes, aber weitaus flexibler, mit dem dann der Agent in der Lage ist, auf eine neue performante und flexible Art und Weise auf Unternehmenssysteme zuzugreifen und bestimmte Tools zu steuern, die ich eben für mein Gespräch brauche. Und dann gibt's noch was ich
Agent. Warte mal, bevor du weiterredest, nochmal für alle unsere Zuhörer und Zuhörerinnen. Und das war, wo ich eben nachgefragt habe, weil es mir zu schnell geht. MCP ist super, super wichtig, weil es eben vermeidet die Tatsache, dass wir jetzt über Sprache miteinander kommunizieren. Aber das heißt noch lange nicht, dass die LLMs untereinander mit Sprache kommunizieren müssen, sondern die haben ein eigenes Protokoll, das dann auch deutlich schneller geht. Habe ich das mal in meinen einfachen Worten nochmal richtig gesagt?
Genau. Und man kann vielleicht sagen, weil also es gibt daneben dann noch etwas, das nennt sich Agent-to-Agent. Das ist so das zweite sehr, sehr virulente Protokoll. Das kommt von Google, wo dann der eine Agent mit dem anderen Agent spricht. Das jetzt sozusagen gegenüber MCP abzugrenzen, da wird es ein bisschen technischer. Um das mal nicht zu technisch zu machen, kann man sagen, dass dieses Thema MCP immer sehr, sehr vertikal ist. Also man hat immer ein spezifisches Tool, was angesprochen wird in einer etwas technischeren Art und Weise. Und dieses Thema Agent-to-Agent-Kommunikation ist wirklich eher auf der horizontalen Ebene. Und das vergleiche ich immer so ein bisschen damit, ich treffe einen Menschen auf einer Brücke und der spricht eine komplett andere Sprache und ich gebe dem die Hand. Und dieses Protokoll sorgt dafür, dass innerhalb von einem Sekundenbruchteil wir dieselbe Sprache sprechen und ich weiß, in was er Experte ist. Ja, und das ist tatsächlich sehr, sehr wertvoll. Und die Tendenz wird dahin gehen, dass wir Agenten haben, die mit Agenten sprechen, um bestimmte Aufgaben sozusagen zu erledigen. Das halte ich für im Kundenservice die viel, viel schlauere Architektur, als zu sagen, jedes Unternehmen betreibt jetzt ein eigenes Large Language Model und wir gehen davon aus, dass diese Large Language Models dann mit den Kunden der Unternehmen sprechen, weil das wird sich nicht effizient managen lassen. Das ist einfach zu ressourcenintensiv und dazu kommt noch, dass das wird ja gerade immer gerne vergessen. Wir haben ja ein diese wahnsinnig hohe Innovationsgeschwindigkeit, in der wir uns gerade befinden. Ja, also innerhalb von einem Monat verändert sich die technische Welt gerade so, wie wir das vor 5 Jahren, vielleicht in 2 Jahren erlebt haben. Ja, und das führt eben auch zu, dass, wenn ich da vorne mitspielen möchte, ich das als Unternehmen irgendwie wegabstrahieren muss. Also ich brauche da irgendjemanden, wo ich halt weiß, der ist gut in diesem Bereich und der innoviert selber und rennt immer vorne weg. Ansonsten habe ich das Problem, das muss ich an allen Ecken und Enden managen, da komme ich überhaupt nicht mehr hinterher. Also das funktioniert schlicht und ergreifend nicht, ja. Und das ist, da muss man auch so richtig.
Faszinierend. Tolle Zeiten, in denen wir gerade leben. Also muss ich wirklich sagen, es ist unheimlich spannend, das hier alles erleben. Lass uns so langsam zum Ende kommen. Gibt es Kunden von euch, die ihr nennen dürft? Und wo ich mich jetzt mal als Kunde dran wenden kann, oder vielleicht bin ich ja auch Kunde dort und kann dann mal anrufen und kann irgendeine Frage stellen, dass ich mir ein Bild machen kann, wie weit ist denn das jetzt bereits mit den KI-Agenten am Telefon, also den Agenten, also wenn ich anrufe und dort begrüßt mich wirklich eine, also im First, es geht so, oder es gibt so, aber dass ich da gleich digital bedient werde.
Gibt es auf jeden Fall. 2 habe ich ja eben schon genannt, HSE und Deutsche Glasfaser. Ich sage mal dazu, je nachdem, wo ich dort anrufe oder wo ich vielleicht auch chatte, sind zum Teil noch die Rule-Based-Mechanismen in place, aber es gibt eben auch schon Gen-AI-Native. Die Uelzner Versicherung ist noch ein schönes Beispiel, auch von einer Organisation, die nicht riesengroß ist. Ich habe tatsächlich auch noch 2, 3 Kunden, über die ich hier leider noch nicht sprechen darf, weil, und das ist auch nochmal ganz wichtig, wir sind gerade wirklich an so einem Wendepunkt, ne? Also wir haben Gen AI Native Phonebots angefangen vor ungefähr 12 Monaten in größerem Stil zu implementieren und haben gerade sehr, sehr viele Go-Lives. Nordostsee Automobil ist auch noch ein schönes Beispiel, weil jeder sich zu dem Thema Automobil was vorstellen kann. Und da
jetzt geht er im Ruhm noch. Okay. Das heißt auf gut Deutsch, ihr seid mittendrin, ihr seid voll am Machen und voller Elan dran und das Gebiet entwickelt sich definitiv weiter.
Das würde ich 100% unterschreiben.
Ben, gibt's noch irgendwas dem Ganzen Spannenden? Also ich habe mir ganz viele Notizen gemacht. Das waren wirklich super spannende Dinge, die du hier erzählt hast. Gibt's eben noch irgendwas hinzuzufügen?
Ich würde vielleicht doch, weil du ja auch am Anfang über das Thema Marketing gesprochen hast, vielleicht noch einen Gedanken. Ich glaube wirklich, dass diese Konvergenz von Kundenservice und Marketing, die man sich, glaube ich, aus Kundenperspektive immer schon wünscht, die aber häufig daran scheitert, dass wir diese Unternehmenssilo haben, dass das jetzt in den Unternehmen so sehr unter Druck geraten wird durch die Möglichkeiten dieser Verschmelzung, dass wir da im nächsten Jahr schon ganz anders drüber reden werden. Also das Stichwort Hyperpersonalisierung ist in dem Zusammenhang, glaub ich, ganz wichtig, über diese empathischen Agents. Das Thema App-Kommunikation ist da ganz wichtig. Also warum nutzen wir tatsächlich eine 50 Jahre alte Infrastruktur, ja, durch die wir Sprache durchschicken, namentlich die Telefonie. Ja, wenn wir alle diese wunderbaren Geräte inzwischen haben, also 90% der Deutschen haben ein Smartphone und im Endeffekt schneiden wir von den 5 Sinnen, die dieses Ding hier kann, nämlich Sensoren, Kamera, Display, Lautsprecher und Mikrofon, schneiden wir 3 weg, ja, und schicken dann den Inhalt durch eine veraltete Infrastruktur. Ja, das wird sich in Zukunft ändern. Wir werden bei Consumer Brands sehr, sehr stark sehen, dass, wenn sie eine gewisse Größe haben, wir eher in App-Kommunikation reinkommen, wir eher multimodal kommunizieren. Und damit ist dann Service und Marketing-Erlebnis viel näher beieinander, wohingegen die Commodity-Brands vielleicht zukünftig gar keine eigenen Touchpoints mehr haben, weil sie tatsächlich über die persönlichen Agenten angesprochen werden und das eine ganz neue Form von Frontend sozusagen bietet. Also ich glaube, das ist eine Riesentransformation, die uns gerade bevorsteht, die die meisten Menschen noch gar nicht so richtig kommen sehen. Also Wildcards.
Ben, du sprudelst vor Anregung und wir haben auf jeden Fall für unser nächstes Gespräch genug zu besprechen und bis dahin ist auch wieder, hat sich wieder einiges weiterentwickelt. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für all die Informationen, die du uns gegeben hast.
Thorsten, vielen Dank, hat viel Spaß gemacht. Schönen Tag.
Das war's auch schon mit der heutigen Episode. Wir hoffen natürlich, dass sie euch gefallen hat und würden uns sehr gerne über eine Bewertung freuen. Wenn ihr keine Folgen verpassen wollt, abonniert gerne den Marketer Talk der Marketingbörse. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.